Biggest Fail ist bei mir Val di Sole 2022. Als erster qualifiziert, hat man Übungen ein bisschen verletzt gehabt vor der Quali, aber trotzdem erster qualifiziert mit fast 4 Sekunden Vorsprung. Also war wirklich gefühlt unschlagbar das Wochenende. Und dann habe ich ein bisschen Schmerztabletten braucht, eben wegen der Verletzung. Fahr zum Finale auf, zum Aufwärmen. Mechaniker geht zum Start und checkt die Startzeiten. Und ich denke mal, ja, Schmerztabletten muss ich noch nehmen, bevor jetzt die vom Training nachlässt. Und wollte da 400er Ibuprofen nehmen. Und dann habe ich in seinen Rucksack reingegriffen und habe da Tabletten gefunden und habe es mir reingehauen. Und dann kommt er zurück und holt mir die Ibu hin und sagt so, da ist deine Tabletten. Und ich so, wieso habe ich schon nicht genommen? Und dann war das aber die stärkste Schmerztabletten, was ich nehmen darf. Also es war Gott sei Dank kein Doping, aber ja, es hat mich beeinflusst. Also ich habe dann gewusst, dass ich die Schmerztabletten genommen habe. Und ich habe gewusst, dass mir das Zeug normal nicht so taugt. Sprich, ich war dann irgendwie so ein bisschen, ja, Gaga im Kopf.
Herzlich willkommen bei In Control, dem Leadership Podcast. Mein Name ist Thorsten Philipp.
Hallo und mein Name ist Peter Trage. Herzlich willkommen. Servus, Thorsten.
Peter, grüß dich. Hey, schön, dich zu sehen.
Schön, dich zu sehen. Wie geht's dir?
Ja, wie geht's mir? Du, es ist 14.12., ne? Es sind noch 10 Tage bis Weihnachten und es eskaliert wieder überall im Beruf, in der Firma, im Privaten. Irgendwie ist der Monat deutlich kürzer als alle anderen. Ich weiß auch nicht, warum das jedes Jahr so sein muss. Aber gut, das ist nicht das Thema für heute. Ich habe wieder eine super Überleitung. Ich habe mich nämlich gestern aufs Rad gesetzt, wollte eigentlich hier auf der Rolle trainieren, fand das aber total doof und bin dann wirklich bei 0 Grad und Nebel rausgegangen. Habe mich halbwegs warm angezogen, habe mich aufs Rad gesetzt und bin in die Berge gefahren und war dann wirklich in den Bergen über den Wolken, was super, super, super cool war. Und habe dann da oben aber gemerkt, naja, du musst halt irgendwie wieder runter. So, das heißt, ich bin dann so mit Tempo 60 irgendwie in die Nebelwand reingefahren, in minus 2 Grad. Und mich hat's vor Kälte wirklich fast vom Rad geworfen. Und bin unfassbar schnell heim, so schnell es eben ging, zitternd in die Badewanne, um mich irgendwie aufzuwärmen. Und das ist heute so ein bisschen die Überleitung. Nicht die Badewanne, sondern Radfahren. Ganz was Neues für uns.
Also wir haben uns ja bei In Control vorgenommen, dass wir nicht nur Unternehmer und Führungskräfte als Gäste haben, sondern auch Sportler. Und weil wir einfach beide glauben, dass Unternehmen sehr viel vom Leistungssport, von Leistungssportlern lernen können. Und da starten wir heute gleich mal mit einem richtigen Highlight, eben weil, oder insbesondere, weil Thorsten und ich beides Biker sind, beides begeisterte Biker. Du am Rennrad, ich am Mountainbike. Und wir haben heute zu Gast bei uns den österreichischen Mountainbike-Downhill-Profi, Europameister, Weltcup-Sieger, einen der schnellsten Downhill-Racer weltweit und definitiv berühmtesten Schnauzbartträger unter den Mountainbikern, den Andy Kolb. Herzlich willkommen.
Ja, grüß euch, servus. Ich habe mir schon gedacht, der wichtigste Titel fehlt noch, am Ende hast du noch genannt. Nein, freut mich, dass ich da bin. Dankeschön, mal was ganz was anderes.
Ich sehe gerade, ich bin der Einzige ohne Schnauz hier. Ich muss dringend was tun.
Stimmt, ja. Das ist ein Riesenproblem.
Andi, schön, dass du da bist. Ich habe das ja erst googeln müssen. Also du hast verstanden, ich bin Rennradfahrer und ja, eure Fahrräder haben auch 2 Räder, aber ansonsten ist es schon ein bisschen was anderes.
Ich finde es immer cool. Bei mir ist genau das Gegenteil. Ich finde immer das Rennradfahren extrem. Also sprich ich oft mit Rennradfahrern und ich finde Rennradfahren ist geistesgestört. Also wirklich mit einem 100er mit den 7 Kilo Gerät oder irgendwo runterlassen. Also Tom Pidcock und Co., das ist für mich ja nicht mehr ganz dicht, die Jungs.
1600 Höhenmeter in der Stunde, gell? Thorsten wird zwar schaffen, wie viel? 700, wenn wir Gas geben.
Reden
wir nicht drüber.
Bergab schaffe ich vielleicht mehr.
Da bin ich mir sicher. Andi, hilf mir und allen anderen, die nicht so tief in der Mountainbike-Szene zu Hause sind. Stell dich mal kurz vor.
Was gibt es zu erzählen? Na, ich bin der Andi, komme aus der Gegend Nähe Schladming, aus der schönen Steiermark. Bin gelernter Automechaniker, habe dann 6 Jahre gearbeitet als Automechaniker und bin immer daneben schon Rennen gefahren als Downhill-Mountainbiker, also habe eigentlich mit 15 mehr oder weniger damit angefangen, und war dann immer meine Leidenschaft, das Rennen fahren, und wollte immer Profi werden. Und 2019 war es dann soweit, bin dann so mehr oder weniger Semi-Profi geworden, also Profi würde ich es fast gar nicht nennen, weil die Zahlen waren nicht schwarz, was ich geschrieben habe, also das war mehr oder weniger so ein bisschen der Erspartes aufbrauchen. Und dann seit 2021 bin ich jetzt Profi und ja, bin mehr oder weniger Einzelkämpfer aus Österreich. Gibt leider nicht wirklich viele andere Herren. Damen haben wir ziemliche Kaliber mittlerweile. Die Wally Höll, die gewinnt sowieso alles. Also die Frau sollte eigentlich jeder kennen in Österreich mittlerweile. Hat die letzten 4 Jahre alles gewonnen, was man gewinnen kann. Und bei den jungen Mädels kommt auch was noch. Also ja, es tut sich was bei unserem Sport. Echt cool. Und ich glaube, ansonsten gibt es über mich eigentlich nicht viel zu erzählen. Tu nichts anderes mehr außer Radfahren.
Das klingt gut. Das ist das ultimative Ziel dann für mich zumindest auf dem Snowboard, aber da muss ich noch ein bisschen dran arbeiten. Alright. Wir haben uns ja heute so ein bisschen das zum Ziel gesetzt, Zusammenhänge zwischen Leistungssport und Leadership zu diskutieren. Und was mir da gleich mal eingefallen ist, ist das Thema Teamarbeit. Und das passt wahrscheinlich ganz gut zu dir, Andi, weil du hast ja jetzt gerade einen Teamwechsel hinter dir, beziehungsweise hast mir auch erzählt, dass du die Wochen in Maribor warst, trainieren, hast da deinen Mechaniker mitgehabt. Und ja, erzähl mal ein bisschen, jetzt Mountainbike ist Einzelsport, aber du brauchst ein Team, welche Menschen sind da in dem Team, wie schaut da dein Umfeld aus? Und auch ganz wichtig, wie ist die Zusammenarbeit in dem Team?
Ja, ich glaube, das sehen oft Menschen ganz wenig, dass eigentlich so Sportarten wie jetzt wir, Downhill Mountainbiken oder Skifahren, egal was für Einzelsportart, du hast immer ein Riesenteam hinter dir, sei es Trainer, sei es Physio, sei es Mechaniker, sei es der Filmer, also wirklich, wir haben, glaube ich, in unserem Team jetzt, bin jetzt seit kurzem zu Santa Cruz Syndicate gewechselt, ich glaube, 20 Leute drinnen und 5 Fahrer? 5 Fahrer sind wir jetzt mit mir. 5 Fahrer, sprich, ja, schon einiges an Mechaniker und Staff hinter uns. Man sieht die letzten Jahre, habe ich es ziemlich beobachtet bei mir selber, wenn der ganze Vibe in einem Team nicht stimmt, dann hast du als Fahrer eigentlich auch ein Problem. Also man kann ab und zu mal so Kleinigkeiten kann man ein bisschen überspülen, aber wenn so das ganze Team nicht wirklich miteinander arbeitet und man irgendwo ein bisschen Zoff oder was hat, dann sieht man das bei den Ergebnissen auch. Und ich glaube, für mich, vor allem insbesondere, ist das, wie es im Team geht, extrem wichtig. Sprich, wenn da irgendwie, wer sich nicht gut miteinander versteht, dann sieht man das bei mir auch beim Fahren. Und ja, ich glaube, Mechaniker ist für mich ein super wichtiger Punkt. Jetzt eben Maribor trainieren gewesen, haben viel am Radl gearbeitet. Man lernt sie halt natürlich erkennen, ist ein neuer Mechaniker für mich. Muss man natürlich auch verstehen, hey, was braucht der Mechaniker von mir, was ist ihm super wichtig und umgekehrt das Gleiche, was brauche ich am Start zum Beispiel, ist glaube ich das Wichtigste, wie hat er sich zum Verhalten, da gibt es dann auch so ein bisschen Betriebsanleitungen, dass sich jeder weiß, okay, das mag die Person nicht, darf ich gar nicht machen in dem Moment und ja, also das dann im Ernstfall mehr oder weniger, aber die Rennen dann geschmeidig abläuft und wir das beste Ergebnis auszuholen.
Finde ich gut. Das ist, glaube ich, einfach gleich wie die Kultur in einem Unternehmen oder in einem Team. Ja, wenn es nicht funktioniert und passt, dann haut es halt nicht hin, gell?
Ja, dann arbeitet man halt ein bisschen gegeneinander gerne mal, wenn es einmal nicht passt und dann sieht man das gleich mal, ja.
Wie hierarchisch seid ihr in so einem Team? Sag mal, wer entscheidet bei euch, welche Rennen gefahren werden, wo auf der Welt der Andi Kolb unterwegs ist?
Naja, im Endeffekt rennentechnisch ist bei uns eh fixiert, was wir fahren. Wir dürfen ein paar andere mitfahren, aber wenn man als Team sagt, ich darf jetzt bei einem Österreich-Cup oder so nicht mitfahren wegen der Verletzungsgefahr oder so, dann versteht es natürlich auch. Sonst würde ich sagen, ist das Team verschieden. Also ich habe schon Teams gehabt, wo der Teammanager sehr die Überhand nimmt, also wirklich sehr pusht und wirklich alles entscheidet. So und nicht anders. Und bei Syndicate, bei meinem jetzigen Team, wir haben jetzt erst ein Meeting gehabt vor 2 Wochen in England oben und da waren wir eh fast alle dort bis auf 2 und da hat jeder Mechaniker, jeder Physio kann sich da mit einbringen und ja, also da hat jeder was zum Mitreden. Natürlich ist dann schon ein Teammanager, der was dann ab und zu mal Ansage macht, Aber ich glaube, das braucht es. Es braucht irgendwo einen Leader. Aber ich glaube, wenn das die richtige Person ist und was braucht, dann passt das ja super.
Aber hilf mir schnell, was heißt in deinem Sport der Entscheid alles oder welche Entscheidungen werden dort offen?
Naja, ich würde mal sagen, die Offseason ist jetzt bei uns sehr wichtig. Wie viele Teamcamps macht man? Es gibt manche Teams, da sieht man, die machen extrem viel Teamcamps, sprich jedes zweite Wochenende fahren wir nach Portugal, Reifen testen, dann Federgabe testen, dann verschiedene Sprachen testen, also wirklich alles bis ins kleinste Detail zu Tode testen. Und hat man auch oft schon gesehen, dass das nach hinten losgeht richtig, weil man so ein bisschen verbraucht ist, bis die Saison losgeht. Also ich glaube, da braucht schon ein Teammanager, der was oft da sagt, hey, langsam, du brauchst nicht so viel, gemütlich, der was dir ein bisschen einbremst. Und ja, generell glaube ich auch bei den Rennen, es ist dann oft Medienanfragen, muss ich auch nicht bei jeder erscheinen. Aber wenn halt die Medien zu mir kommen, dann sage ich halt natürlich gerne mal ja. Und der Teammanager, der kann da halt hingehen und kann das für mich entscheiden und sagen, nein, ich muss jetzt sich vorbereiten, muss recovern, bla bla bla. Also ja, ich glaube, genau in dem Moment ist dann der Teammanager am wichtigsten, dass der sieht, was braucht der Athlet gerade und das wirklich zum Athleten bringt und nicht der Athlet, ja, immer zu viel Jo sagt überall.
Wie ist denn bei euch so die Balance zwischen, ich nenne es jetzt mal Flow und dem, was du gerade beschrieben hast, also dieser intensiven Vorbereitung, diesem intensiven Testing, genau zu wissen, welches Material muss ich einsetzen, volle Kontrolle möglichst über die Strecke, über die Randbedingungen zu haben, also immer mit dem Ziel, da auch wenig dem Zufall zu überlassen, voll fokussiert, voll vorbereitet zu sein. Und gleichzeitig seid ihr, glaube ich, alle mit einem besonderen Gefühl für euer Sportgerät ausgestattet. Bringt ja auch alle ein eigenes Talent mit, sonst wärt ihr ja nicht da, wo ihr wärt. Also nur Vorbereitung allein reicht ja nicht. Also wie viel ist wirklich akribische Vorbereitung und wie viel kann und darf auch jeder Rider noch so mit seinem eigenen Talent, mit seinem eigenen Flow Einfluss nehmen auf ein solches Rennen, auf ein Rennwochenende? Kannst du das festmachen? Kannst du das beschreiben?
Schwierige Frage. Ich würde sagen, in unserem Sport ist das wahrscheinlich auch extrem wichtig, dass er jeder verschieden und anders ist. Ich würde sagen, im Rennradbereich, da gibt es halt wirklich die Nummern, die was gefahren werden müssen. Du musst so und so viel trainieren, damit du natürlich so viel Watt bringst. Gibt es auch, Tadej Pogacar weiß ja, dass der ziemlich anders trainiert wie andere, habe ich mal gesehen. Also gibt es auch andere, wie sag mal, Wege, um nach Rom zu kommen. Aber bei uns, es gibt Fahrer, die trainieren sie zu Tode und sind brutal fit. Und dann gibt es andere Fahrer, die machen alles mit dem Flow und sind gleich gut, mehr oder weniger. Also da gibt es wirklich so viele verschiedene Charaktere, so viele verschiedene Körper, alles drumherum. Und ich glaube, da ist es dann wichtig, dass der Teammanager auch versteht, so wie bei mir jetzt, was braucht der Andy in seinem Winter, was müssen wir da einbauen. Und bei Jackson Goldstone, bei meinen Teamkollegen, das ist wahrscheinlich anders, weil der ist ein bisschen lockerer Typ. Der braucht eher das viel Spaß am Radl haben, dass ich wirklich schaue, okay, der geht jetzt einfach nur Radfahren, weil er einfach nur Radfahren will. Und bei mir ist es oft sogar das Gegenteil. Also mir muss man wirklich eine Aufgabe geben, damit ich nicht gelangweilt wäre am Ende. Also ich bin so ein Typ, der was, wenn ich immer das Gleiche mache, immer ziemlich schnell gelangweilt bin. Und ich glaube, das hat man in vielen Betrieben hat man das ja auch. Da sagst du, hast Leute im Büro sitzen, der eine kann alles verloren machen, läuft nach Flow und dann muss genau aufgeben, was muss der machen heute. Und dann funktioniert das für beide gleich, mehr oder weniger. Also ja. Man muss Struktur geben und der andere macht es selber mehr oder weniger.
Mhm. Sensationelle Analogie, oder?
Ja, definitiv. Jetzt hast du oder haben wir vorher schon so ein bisschen über das Thema Entscheidungen gesprochen. Und das ist eins meiner Lieblingsthemen in Unternehmen, auch als Berater, so ein bisschen, wer trifft welche Entscheidung und wie. Jetzt nehmen wir uns einmal ein bisschen mit, wirklich in ein Rennen rein. Mhm. Wenn du Rennen fährst, inwieweit triffst du da noch irgendwelche Entscheidungen während dem Rennen? Beziehungsweise wie viel ist da Risiko, wie weit bist du am Limit? Weil ganz offen, und das ist ein bisschen der Hintergrund der Frage, für normale Menschen, und ich bin zwar Mountainbiker, aber jetzt höre ich mich zu den absolut normalen Bikern, ist ja das, was ihr macht, einfach unfassbar. Im Fernsehen unfassbar und live noch viel unfassbarer. Und jetzt ist trotzdem so ein bisschen die Frage, wie viel ist da, ja, entscheidest du da während dem Rennen noch was oder passiert das alles?
Entscheidungen selber triffe ich während die Rennen eigentlich nimmer. Also bei uns geht es wirklich um Visualisieren, Visualisieren, Visualisieren. Du machst eigentlich nichts anderes das ganze Wochenende, wie die Strecken kennenlernen und dann einspeichern, so gut wie es nur geht. Wir machen bis zum Finallauf 11 bis 13 Trainingsläufe, also einiges mehr wie jetzt ein Skirennfahrer. Und ja, da geht es halt wirklich darum, dass man sich an jeden Storn und an jede Kurven, an jeden Sprung so genau wie möglich merkt und ja, dann einfach eintrichtet, bis man das wirklich um 3 in der Früh auswendig aufsaugen kann, mehr oder weniger so Strecken. Also ich kann jetzt auch ein Beispiel nennen, ich habe oft schon, ich teile die Strecken oft in meinen Kopf. Also sitze am Abend vor dem Rennen, sitze ich am Bett und tue einfach nur Zeit stoppen in meinen Kopf. Und wo ich zum Beispiel in Leogang World Cup gewonnen habe, war ich mit meiner Zeit, was ich im Kopf gestoppt habe, eine halbe Sekunde von meiner Siegeszeit weg. Also man trichtert sich das wirklich so brutal ein und man fühlt es dann auch schon so, dass man, ja, man glaubt, man fährt wirklich. Also es ist echt brutal. Von dem her, wenn du sowas eintrichtest, dann hast du eigentlich keine Entscheidungen mehr zum Treffen. Das passiert einfach. Du machst es einfach und du führst einfach nur mehr aus. Wie ein Soldat mehr oder weniger, würde ich jetzt schon fast sagen. Aber dann kämen halt natürlich andere Tage ab und zu. Nehmen wir ja Léger. Letztes Jahr fällt mir in Frankreich. Wir trainieren im Staub trocken, also wirklich Staub 15 cm tief. Und trichterst da ein, alles was geht. Genau vor dem Finale kommt der ärgste Sturm. Und alles ist anders. Also wirklich alles. Da musst du halt dann jeden Meter Entscheidung treffen. Also das ist halt dann reines Instinkt fahren oder wie man es nennen soll. Also wirklich, da geht es einfach nur, was habe ich vor meinen Augen und wie setze ich das jetzt um, weil anders weiß man es eh nicht, was da jetzt vorfahren zukommt. Man kann einen Livestream schauen, aber das ist trotzdem ganz was anderes. Mhm. Und da musst du dann extrem viele Entscheidungen treffen. Reifenentscheidungen direkt vom Start und so Sachen. Also das sind dann schon so ziemlich hektische Momente. Mhm.
Ja, und du musst entscheiden, auch während dem Rennen, dann, wenn du sagst, Visualisieren hat so nicht mehr funktioniert, du musst während dem Rennen entscheiden, die kommt eh auf dich zu. Das Schlimmste, was du machen kannst, ist nicht entscheiden, sondern.
Genau. Oder ab und zu hast du, wenn du perfekt visualisiert hast, kommst du dahin. Natürlich ist ein Outdoor-Sport, der Boden bleibt nicht immer gleich. Die Kurven weg, weil es irgendjemand geschmissen hat vor dir oder weil er durchaus sie bremst hat oder es liegt ein kopfgroßer Stein in deiner Linie. Das sind halt auch so Sachen, aber das sind Entscheidungen, die, weiß gar nicht, ob das Entscheidungen sind, das machst du halt einfach. Also da denkst du nicht nach, das ist so eintrichtert und das trainiert man halt natürlich, das passiert im Training oft.
Mhm. Da hilft dir vermutlich irgendwann auch die Erfahrung, oder?
Genau, ja. Die Momente auf jeden Fall.
Mhm. Also ich finde ja, im Bereich Profisport diesen Aspekt der Vorbereitung unglaublich spannend. Und du hast das ja schon so ein bisschen beschrieben. Und wenn ich mir eure Saison anschaue, dann werdet ihr vermutlich so 10, 12 Races haben. Das heißt, 10 Events, auf die es sich gilt vorzubereiten. Und das zeigt ja, dass der Großteil der Saison eigentlich mit Vorbereitung oder durch Vorbereitung geprägt ist. Ne? Immer mit dem Ziel, an diesem einen Rennwochenende 100% da zu sein, 100% fokussiert zu sein. Und ich finde, das ist sowas, was man aufs Business auch super übertragen kann. Bei uns gibt es ja auch nicht jeden Tag die ganz wichtigen Termine, aber es gibt eben doch übers Jahr verteilt so 10, 15 große Verhandlungen, Meetings, Präsentationen, Konferenzen. Und da gilt es halt wirklich, bestmöglich vorbereitet zu sein. Und leider erlebe ich es immer noch, dass manche schlecht oder völlig unvorbereitet in solche Termine reingehen. Und das ist ein Aspekt, den ich eben bei euch total spannend finde, weil das ja, glaube ich, einen ganz großen Teil eurer Arbeit ausmacht, eben super fokussiert dann für so ein Rennwochenende zu sein, oder?
Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, wie du jetzt sagst, ist jetzt nicht nur das irgendwie vorbereiten, sondern sie hat wirklich das ganz genau vorstellen. Also ich habe da in meiner Family jetzt gerade einen Fall gehabt, da hat ein Familienmitglied von mir hat sich beworben für einen Job und hat dann den Job fast nicht gekriegt, hat dann im Endeffekt nicht gekriegt, also voll cool, aber beim Erstgespräch ziemlich ein Problem gehabt und einfach mehr oder weniger das Problem war, dass die Person halt sich das ganz anders vorgestellt hat und dann ist es halt anders gekommen und ja, also nicht wirklich durchdacht, wie wird das sein, da sitzen halt dann die Leute vor dir und schauen die an, ist halt ganz was anderes, wie wenn ich in den Spiegel schaue, also das ist, glaube ich, auch so ein Thema, visualisieren, das kann man sicher im Jobbereich auch richtig gut anwenden.
Wie schaffst du es ganz konkret, dich zu fokussieren, auf so ein Rennwochenende vorzubereiten, den Fokus hochzuhalten? Hast du da besondere Rituale, die dir helfen? Und auch ganz spannend, wie lange schaffst du es eigentlich, so eine massive Fokussierung überhaupt hochzuhalten? Geht das über ein, zwei Tage oder brauchst du einen Break dazwischen? Wie lange kannst du wirklich so hoch fokussiert bleiben an so einem Rennwochenende?
Das ist extrem schwierig, ja. Ich habe das schon oft probiert, dass ich wirklich den ganzen Renntag zum Beispiel so professionell wie nur möglich bin und mich abschatten probiere, funktioniert null. Also da verliere ich hundertprozentig. Bei mir ist es das Beste, wenn ich mehr oder weniger immer so kurze Pausen einbaue, wo man wirklich denkt, so, jetzt nehmen wir 10 Minuten, geh zu dem Mechaniker oder geh zu einem anderen Rennteam ins Pit, red mit einem anderen Fahrer und red mal richtig Blödsinn und wir lachen nur, was nichts mit Radfahren zu tun hat. Also kann, keine Ahnung, was machen wir bei der Afterparty oder irgendwie sowas sein. Also wirklich ganz was anderes. Und ich glaube, wenn man sich das auch vornimmt und das bewusst macht, dann schaut das auch ganz anders aus. Dann kannst du nach 10 Minuten gleich wieder mal deinen Fokus hinlenken, einfach wie eine Kaffeepause in der Firma wahrscheinlich auch. Und so bist du den ganzen Tag auf ein Ding fokussiert und du wirst immer müder, müder, müder und genau dort, wo es wichtig ist bei uns am Ende des Tages, kannst du dich nicht mehr konzentrieren. Also für mich sind Pausen schon wichtig. Gibt aber auch andere Leute, die was, ja, da merke ich schon, die sind durchgehend drinnen. Funktioniert für mich aber nicht. Also ich brauche meinen Spaß zwischendurch. Also Happy Race is a Fast Race ist bei uns sowieso so ein Thema.
Ja, happy employee ist ein guter employee. Aber ich glaube, das ist auch genauso ein guter Zusammenhang zwischen Belastung und Regeneration im Sport. Und du hast das ja genauso im Business. Wir haben letztens einen Gast gehabt bei uns, der hat über China erzählt, dass da jetzt da die neue Arbeitsgredo 996, also von 9 bis 9, 6 Tage in der Woche, also jeden Tag 12 Stunden, wo immer sagt, das kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass das funktioniert. Ich glaube nicht, dass ein Mensch sich 12 Stunden am Tag effizient konzentrieren kann und das 6 Tage hintereinander. Sondern ich glaube, dass viel gescheiter ist, einfach zwischendurch mal kurze Pausen, Spaß haben und ja, dann kannst du da die Konzentration dann, wenn es drauf ankommt, hochhalten, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, es kommt sicher auf die Charaktere auch drauf an, aber ich glaube, zu 99% trifft es schon zu.
Ja, ja.
Gibt schon so ein paar Ausnahmefälle natürlich auch. Also mal schauen, wie lange das die leben.
Das ist eine gute Überleitung. Thorsten und ich, wir haben einmal eine Folge gemacht über die berühmt-berüchtigte Work-Life-Balance. Und ich glaube, ich habe es in der Folge schon erzählt, aber ich sage es auch nochmal, ich war echt schon mal sehr knapp vor einem Burnout. Mental ziemlich down, damit auch körperlich am Ende. Das eine und das andere hängen da bei mir immer sehr, sehr stark zusammen. Und ich habe seitdem für mich einiges geändert. Job geändert, mein Umfeld auch Richtung Ernährung, auch Richtung Sport. Und ich glaube, dass das ja für einen Sportler wie dich natürlich auch unglaublich wichtig ist. Und erzähl mir ein bisschen, wie schaffst das du, wie sorgst du dafür, dass du körperlich, aber ganz speziell auch mental leistungsfähig bleibst?
Ich glaube, das Wichtigste ist einmal sowieso mental. Also körperlich würde ich sagen, bin ich schon aufs Podium gefahren im World Cup, wo ich eindeutig nicht fit war. Also mein allererstes Podium, da bin ich halt fast nicht gerade ausgehen können, weil ich direkt vor dem Finale einen Sturz gehabt habe. Also körperlich war ich richtig fertig. Bin dann genau aufs Podium das erste Mal aufgefahren. Sprich, wenn man es mental glaubt und irgendwie ausblenden kann, dann funktioniert das trotzdem. Auf lange Sicht ist natürlich das Körperliche schon ein Thema. Also du kannst jetzt deinen Körper nicht einfach irgendwie jeden Tag treten, wie du willst, und es wird nie was passieren. Das sieht man schon. Das sieht man auch dann bei vielen Sportlern, dass die Karrieren dann kurz sind. Aber ja, mental, Work-Life-Balance, bei mir ist irgendwie nur Life-Life. Schon zu sagen. Aber ich denke mir schon, zu Thema gesunde Beziehung zum Beispiel mit der Freundin ist für mich sehr wichtig. Also wenn ich daheim Stress habe, dann sieht man das im Sport auch. Zum Beispiel eine Ex-Freundin gehabt, das war ein bisschen eine schwierige Beziehung und wenn du halt genau vor dem Rennlauf nochmal einen Anruf kriegst, einen Anschiss kriegst für irgendwas oder so, dann ist das natürlich kontraproduktiv. Mhm. Von dem her, ja, ich glaube, wenn daheim alles passt und man das schaut, dass das wirklich an erster Stelle fast steht, ist am wichtigsten. Wenn es ja, Family daheim nur Stress hast, dann wird es in der Arbeit auch funktionieren. Kann man nicht ausweichen. Das wird immer in deinem Kopf sein. Mhm. Ich glaube, mental für mich einfach was anderes machen, sprich Skifahren gehen, Motocross fahren, einfach in die Natur gehen, ist für mich, glaube ich, das Wichtigste. Wenn es auch noch spazieren ist oder ja, einmal fortgehen. Mache ich zwar jetzt mittlerweile fast gar nicht mehr, aber ab und zu brauche ich schon einmal eine gescheite Party. Schon mal. Also nicht. Das ist für mich auch so ein Ventil. Es hat es früher viel öfter gegeben, jetzt mittlerweile ganz wenig.
Ich glaube, das vereint sowieso alle die, egal ob im Sport oder im Job, Höchstleistung erbringen wollen, dass man ja so ständig am oberen Ende der Leistungsfähigkeit arbeitet und immer an der Grenze arbeitet. Und solange das auf der guten Seite der Grenze ist, passt das eh. Aber die Gefahr ist halt ständig, dass man darüber hinausgeht und dann auch verbrennt und sich wirklich da, ja, dass das wirklich kontraproduktiv ist. Ne?
Aber ich glaube, das ist eh, als Sportler ist es auch super easy, dass du zu viel trainierst, du denkst, mehr ist mehr. Mehr, mehr, mehr. Wenn ich Zeit gehabt, da bin ich um 6 in der Früh CrossFit trainieren gegangen, weil ich glaubt habe, weiß ich nicht, Sylvester Stallone oder irgendwer macht das sicher auch und dann werde ich die ärgste Raketen. Und im Endeffekt bin ich normiert worden und habe mich nur verletzt. Also da muss man schon ein bisschen aufpassen. Teilweise sogar 2 Ruhetage schon besser, also wirklich. Ich glaube, das sieht man in der Sportbranche immer mehr. Die Ausdauersportler machen auch immer mehr Recovery. Ich glaube, da lernt ja jeder dazu die letzten Jahre.
Ja, sehr cool, dass du auch das Thema Privates und Partys ansprichst. Ja, ist, glaube ich, klar, dass ihr euch in der Hochphase der Saison nicht wegschießt, aber hier und wieder Kontakt zu ganz anderen Kreisen und nicht dauernd Fokussierung auf Job, auch wenn das bei dir Sport ist, aber also wirklich mal ein ganz, ganz anderes Umfeld ist, glaube ich, auch super wichtig.
Irgendwo sind alle nur Menschen und da wollen wir ja einen Spaß auch haben und nicht nur performen. Das Performen macht auch Spaß, aber ich glaube, es gibt schon noch was anderes auch im Leben.
Jetzt gibt es so ein Thema, auf das der Peter und ich immer ganz gerne zu sprechen kommen, wenn es auch so ein bisschen um Berufserfahrung geht, nämlich, dass wir in unseren Karrieren immer besonders viel dann gelernt haben, wenn wir irgendwelche Rückschläge wegstecken mussten, wenn Dinge nicht so funktioniert haben, wie wir das geplant haben, wenn ein Geschäftsmodell nicht funktioniert hat, wenn wir eine schwierige Phase in der Firma durchgemacht haben. Daraus lernt man üblicherweise enorm viel. Hat es das in deiner Karriere schon gegeben? Hattest du schon die eine Saison, wo du gesagt hast, boah, die lief so richtig, richtig schlecht und ja, jetzt in der Analyse weiß ich auch wieso und jetzt habe ich auch die Mittel an der Hand, um mich da zu verbessern. Hat es das schon gegeben bei dir?
Ich würde eigentlich sagen, ich habe bis jetzt eigentlich fast nur aus den negativen Seiten gelernt. Von den positiven Rennen würde ich sagen, weiß ich oft was gar nicht, was ich mitnehmen kann. Also ja, die besten Rennen teilweise, da fährt man heim und man versteht fast gar nicht, warum habe ich jetzt eigentlich gewonnen oder was auch immer. Aber wenn du halt ja, irgendwo richtig am Bock abschießt, das merkst du halt, man lernt was draus. Verletzungen ist bei mir immer so ein Thema gewesen. Ich habe immer, das haben wir eigentlich erst letztes Jahr bei mir draufgekommen, warum ich mich immer in so gewisse Situationen verletze. Und das war eigentlich immer Müdigkeit. Einfach zu viel trainieren, zu viel wollen und dann einfach Radfahren gehen und meinen Kopf schon ein bisschen wegschweifen, trotzdem Vollgas fahren und dann bumm. Da war irgendwie so ein bisschen strukturlos Vollgas Radfahren gewesen oft. Und das sind, glaube ich, so die Learnings, wo du dann wirklich auf eine lange Karriere hinschauen kannst. Und sonst, ich glaube, fallen mir jetzt, glaube ich, 10.000 Sachen ein, aber es ist sicher die negativen Seiten, von denen lernst du am meisten. Und das ist im Business auch so. Aber das heißt, die negativen Seiten nicht, wenn man halt Fehler macht, ja.
Eine Sache, die ich in dem Zusammenhang übrigens super spannend finde, ab und an, wenn man mit Spitzensportlern so das Hotel teilt, dann sieht man die gerade in der Vorbereitung am Abend häufig in Besprechungsräumen, auf dem Hotelflur, dann nochmal eine Videoanalyse vom Rennen machen. Und das finde ich unfassbar spannend und das kann man auch super auf unser Business übertragen. Peter, Hand aufs Herz, wie häufig setzen wir nach einem Meeting zusammen und machen wirklich konsequenten Lessons learned und halten wirklich fest, was man verbessern kann. Und ich glaube, ihr macht das total konsequent, euch euren Run anschauen, was kann ich verbessern, was muss ich machen, damit ich die Kurve noch besser treffe.
Ich denke mal gerade, das haben wir jetzt beim letzten Teamcamp, das war, hat fast mit Radfahren eigentlich nichts zu tun gehabt, also nur so, was können wir in der nächsten Saison besser machen. Und da haben wir jeden Tag am Abend haben wir uns zusammengesetzt und haben wir durchgesprochen, was wir heute gemacht haben, was könnte man in dem Prozess noch besser machen. Also es ist auch im Endeffekt wieder visualisieren und einfach ein ordentliches Briefing. Ich glaube, das ist auch jeder, also ehrliche Meinung sagt, dann kommt man da hin, wo man hin will.
Ja, vor allem auch, was du sagst, du nimmst halt von den negativen Sachen, von den Problemen quasi was mit. Und was ich oft ganz spannend finde, ganz vielen Unternehmen will man gar nicht so über Probleme reden. Da ist sogar das Wort Problem wird nicht ausgesprochen, da sagt man dann Thema dazu. Und auch die Herausforderung, genau. Und auch die so ein bisschen Lessons learned nach Terminen zum Beispiel, ganz wichtig, wird zu wenig gemacht, ist zum Teil auch sehr, sehr weich gespült, weil man halt ist auch in Ordnung zu einem gewissen Teil da auch irgendwo Rücksicht zu nehmen. Aber es ist schon wichtig, auch einen Finger in die Wunden zu legen und zu schauen, was nicht funktioniert und halt wirklich bei den Problemen anzufangen.
Auf jeden Fall. Ja. Ich glaube, so oft wahrscheinlich, dass irgendwer ein Meeting hat und dann nach dem Meeting ein Trottel. Also warum sagt er sowas, warum macht er das? Und dann fragt die Person, hat alles passt? Ja, ja, sicher, alles super. Ja. Das passiert so oft. Und das ist bei mir, glaube ich, auch in meiner Karriere. Ich bin, glaube ich, sehr kritikfreudig, sagt man so. Ja. Ich glaube schon. Also ich will Kritik haben. Ich hasse fast nichts mehr, wenn ich von einem Rennen heimfahre und ich bekomme keine Kritik, weil dann denke ich mir so, an was arbeite ich jetzt? Mhm. Also ich finde immer, eine gesunde Kritik zu bekommen, ist fast das Wichtigste. Aber es muss halt natürlich jetzt nicht ein voller Anschiss sein, sondern einfach eine gesunde Kritik. Ja.
Ja, genau. Woran soll ich arbeiten? Finde ich super cool gerade.
Wenn dann nur hinterm Rücken geredet wird und gelästert wird, das bringt halt absolut überhaupt nichts.
Ja, schlimmste Mitarbeitergespräch, das du als Chef machen kannst, ist eigentlich alles super. Vielen Dank, voll cool. Ja, schön, okay. Und genau, woran kann ich arbeiten? Was sind wirklich die Punkte? Genau. Aber vielleicht ist das auch schon genau ein Punkt oder eine Antwort auf eine Frage, die ich jetzt stellen möchte, die mir super, super wichtig ist. Die Dichte bei euch im Sport ist ja mittlerweile unfassbar. Ich meine, jetzt Skifahren, weiß man das, da sind auch die ersten, keine Ahnung, 10 innerhalb von Zehnteln. Aber eure Laufzeiten, eure Runs sind, glaube ich, 3-4 Minuten und mittlerweile sind die Top 10 innerhalb von einer Sekunde. Und wenn du halt, wenn du nicht wirklich, wirklich performst, dann bist du relativ weit hinten, dann bist du weg. Und ich erlebe es im Business schon sehr oft, dass so Mittelmaß wird geduldet, man gibt sich damit halt zufrieden. Es gibt sehr viele, die ja vielleicht auch keine Idee haben, wie man da wirklich quasi Weltklasse werden kann, was sie tun müssen, damit sie wirklich vorne dabei sind. Und das ist für mich schon sehr spannend. Also ob du da irgendwie ein Gefühl hast, was da vielleicht auch Unternehmen lernen können vom Spitzensport, wo es halt wirklich um die Top 3, Top 5 geht, wirklich, wirklich vorne dabei zu sein.
Ich glaube, das Wichtigste ist, dass, glaube ich, da jeder am gleichen Strang zieht und sein Bestes gibt. Ich glaube, man hat halt wahrscheinlich im Business oft das Problem, dass viele Leute irgendwo sitzen, die was das einfach nur machen, damit sie Geld verdienen. Und eigentlich machen sie den Job gar nicht gern und die machen halt so, dass ich mein Geld kriege und fertig. Also ich glaube, dass das wahrscheinlich schon oft einmal wo ein Problem ist, dass halt die Leute nicht mit voller Begeisterung dabei sind. Und ja, ich glaube, am wichtigsten ist, glaube ich, dass ich meinen richtigen Job suche, den, was ich gern mache. Und da, wo ich sehe, da da blühe ich auf, da siege ich auch Süd, da kann ich besser werden. Ja, wo man wirklich einen Drive hat, wo ich, keine Ahnung, wie erklärt man das? Für mich war es jetzt das Rennenfahren beim Radlfahren, das ist auf einmal in mein Leben gekommen und es war auf einmal, habe ich da einen Drive gehabt und ich wollte nur mehr besser werden, Kurventechnik, da kann ich was machen, da kann ich was machen. Ja, aber wenn ich jetzt mit dem Radfahren fertig bin, gehe ich auf Nacht ins Bett, liege im Bett und denke mir, wow, das könnte ich besser machen, das könnte ich besser machen. Aber jetzt nicht so, dass ich sage, das wäre jetzt schlecht, sondern mit Freude. Mhm. Ich glaube, dass das sicher in jedem Job auch möglich ist. Also ich war davor Automechaniker und ich kann mich noch genau erinnern, da am Anfang, wo ich angefangen habe, hat mir das voll taugt und da habe ich mich gern eingelesen und wirklich einen Spaß dabei gehabt. Und dann ist eben das Radfahren gekommen. Dann ist Automechaniker war halt für mich dann gestorben. Aber ich kann mir auch vorstellen, wenn das Radfahren nie gekommen wäre, dass ich vielleicht als Automechaniker voll aufgeblüht wäre und mich da irgendwo weiter aufgearbeitet hätte oder so. Also ich glaube, man muss einfach nur Spaß haben an der Arbeit und nicht nur was nicht, arbeiten, wenn man Geld verdienen will.
Ja, start with why, ne? Also, Peter wird es kennen, Buch von Simon Sinek, der ganz viel so zu dem Thema Purpose gesprochen hat. Und ja, wahrscheinlich ist es das halt auch, ne? Also, mit Freude dabei zu sein. Ich kann total gut akzeptieren, dass Leute natürlich ihr Geld verdienen müssen. Das müssen wir alle. Und das ist auch völlig okay. Aber ist es das wirklich, das, was dich antreibt, weswegen du gerne morgens um 8 am Trail stehst oder im Office bist oder im Auto sitzt zu einer weiten Dienstreise? Ich glaube, dass die Freude daran, an dem, was man tut, die Möglichkeit, was zu bewegen, das ist auch das, was einen dann antreibt, Höchstleistungen zu erbringen. Und das Monetäre ist vermutlich ein relativ schlechter Treiber.
Ich glaube, Ziele sind halt auch wichtig einfach. Man muss sich immer irgendwo ein Ziel setzen, wo man hin will. Ich glaube, wenn ich da sage, okay, ich bin jetzt da der Automechaniker und ich will genau dort bleiben, dann wird halt auch nie was passieren. Also ja. Mhm. Ist auch okay. Also ich glaube auch, wenn es Leute gibt, die was genau das so haben wollen, dann passt das auch. Wäre jetzt nicht mein Fall, aber.
Ja, gutes Stichwort. Was sind deine Ziele, beziehungsweise wie steckst du dir Ziele?
Ist immer ein bisschen verschieden bei mir. Das ist eigentlich eh lustig. Das Ziel ist irgendwie immer größer geworden. Ich habe nie geglaubt, dass ich einen World Cup gewinnen kann. Und dann war es am Anfang mal so, ja, ich will unbedingt in die Top 20 fahren. Die ganzen Legenden da vorne in der Top 20, da will ich unbedingt dazugehören. Da bin ich Top 20 gefahren und so, okay. Dann ist das Ziel immer größer geworden. Und dann habe ich eher ein bisschen ein Problem gehabt, da 2023 bei meinem Sieg in Leogang. Jetzt habe ich einen World Cup gewonnen und dann bin ich heim und denke mir so, okay, was ist jetzt mein Ziel? Jetzt habe ich eigentlich genau das geschafft, was ich immer wollte und weiter habe ich noch nicht gedacht gehabt. Mhm. Also war dann echt motivationstechnisch fast ein bisschen ein Problem. Aber seitdem ist eigentlich für mich immer das nächste Rennen das Ziel, dass ich das gewinne. Ich habe das Thema Gesamtweltcup und Weltmeisterschaft ist natürlich schon in meinem Kopf und will ich unbedingt gewinnen. Also irgendwo ist das schon mein Ziel. Aber ich denke eigentlich immer ans nächste Rennen jetzt mittlerweile. Also für mich ist jetzt Südkorea erster Weltcup nächstes Jahr. Da will ich gewinnen, da will ich die Quali gleich gewinnen. Also ja, immer im Moment bleiben und nicht zu, also nicht zu sehr einen großen verlieren. Mhm. Wenn du im Moment bist, dann funktioniert es am besten.
Andi, ich würde gerne mal auf das zurückkommen, was wir zu Anfang schon mal hatten, nämlich so das Team, die Vorbereitung. Du hast gesagt, es braucht natürlich viel, viel mehr als den Rider, sondern es braucht ein ganzes Team, die alle möglichen Dinge in der Vorbereitung tun, die dafür sorgen, dass alles passt. Und ich habe auch verstanden, ein größerer Teil eurer Saison besteht eigentlich aus Vorbereitung.
Man könnte es eher ausrechnen, was ich Rennen fahren, was ich trainiere, das wäre ein Riesenunterschied.
Nimm uns doch mal konkret mit. Wie schaut so eine Vorbereitung aus? Wen braucht es da? Was genau passiert da? Weltcup in Schladming. Wie viele Wochen bereitet sich Andi Kolb darauf vor?
Naja, klar. Weltcup Schladming wäre cool, wenn wir das wieder schaffen. Als erstes. mal schauen. Ich werde mich auf jeden Fall dafür einsetzen. Vorbereitung fängt bei mir eigentlich für die Saison Ende November an. Also ich trainiere jetzt seit ein paar Wochen wieder Und du hast ja dann so stufenweise Training, sprich Massephase, mehr Sprints, mehr Downhillzeit, mehr Sprünge, bla bla bla. Das ist ja dann durchgestaffelt durch den Winter. Und man trainiert halt hin, dass man wirklich so gut wie möglich fürs erste Rennen vorbereitet ist. Also für mich ist in der Off-Season am wichtigsten ist wahrscheinlich mein Physio, mein Trainer, mein Techniktrainer natürlich auch. Und dass mein Team die bestmögliche Trainingsmöglichkeit zur Verfügung stellt, mein Mechaniker zur Verfügung stellt. Und ja, ich glaube, sonst ist eigentlich in der Off-Season jetzt eh nicht so viel so wichtig. Das ist eigentlich eine ziemlich einfache Zeit, würde ich sagen. Musst du dir auch noch schauen, dass du ein bisschen herumreist als Europäer, weil es halt bei uns nicht wirklich funktioniert im Winter.
Mhm.
Und dann beim Rennen, dann sind halt immer mehr Leute im Rampenlicht beim Team. Also sprich, am Anfang vom Wochenende kommt einmal das ganze Team und dann wird einmal das ganze Setup aufgebaut. Bei uns ist das ein 40-Tonner-Truck, da wo einmal ein riesen Zelt aufgebaut werden muss. Für 5 Fahrer gibt es einzelne Mechanikerstände, alles drumherum. Da muss auch alles seinen Platz haben. Wir brauchen unser Warm-up-Area, wir brauchen unser Chill-Area. Das Essen muss zur richtigen Zeit ready sein. Und dann geht es halt los mit dem ganzen Wochenende, dass halt das Team uns mehr oder weniger alles so einfach wie möglich macht und wir einfach nur Radfahren können, mehr oder weniger. Und uns nur aufs Radfahren konzentrieren können. Und ja, da ist jedes Teammitglied super wichtig. Also wenn du da der Mechaniker schleifen lässt, dann ist das extrem nervig als Fahrer. Wenn der Physio sich die Zeit für dich nicht nimmt, dann wird das Rennwochenende oder die Saison vor allem immer anstrengender. Wenn das Essen schlecht ist, dann werden wir auch schlechte Leistung bringen. Wenn der Teammanager die falschen Flüge bucht, dann wird die Stimmung auch schlimmer werden. Was gibt es noch für eine Charaktere? Wenn der Filmer die ganze Zeit wegen Social Media Clips nervt und eigentlich du mehr für Social Media arbeitest wie fürs Rennen fahren, ist auch nervig. Also da muss immer so eine Balance ergeben. Mhm. Und ja, einfach ein gutes Miteinander. Also da ist wirklich jeder Schritt wichtig.
Ja, jetzt mal ganz konkret, also wie holt ihr all die Leute im Team da ab? Also wie weiß konkret der Physio, wie wichtig seine Aufgabe ist? Oder sind die eh alle schon so lange dabei, dass man denen das nicht mehr erklären muss?
Nein, es sind oft schon Jungs, Mädels, die was da ganz frisch dazukommen. Also, aber man wird da schon gebrieft und du kommst da jetzt auch nicht dazu, wenn du jetzt keine Ahnung hast, was machen muss, sagen wir es einmal so. Mhm. Ich glaube, das meiste versteht sich dann eh alleine und der Teammanager hat eh so ein bisschen den Overview, damit da alles passt und die richtigen Leute zum richtigen Moment, zur richtigen Zeit da sind. Also ich glaube, das ist dann eh. Mhm. Aber es ist schon in der Off-Season natürlich auch wichtig, dass die meisten erscheinen beim Teamtraining und da auch schon ein bisschen miteinander arbeiten. Also jetzt jeder Mechaniker ist im Winter auch nicht dabei mit allen anderen, aber im Großen und Ganzen weiß auch jeder beim ersten Rennen, was er zu machen hat. Aber es ist dann schon, ein bisschen kennenlernen ist oft schon beim ersten Rennen. Aber wenn man es in der Saison davor schon wieder gemacht hat, also die Off-Season ist doch ziemlich lang bei uns. Glaube ich, sogar fast länger wie die Saison. Ich habe noch gar nicht nachgeschaut, aber ich glaube, ja, Mai bis Oktober, sage ich, ja. Hälfte, genau.
Ich find's sehr spannend, diese Analogie ja zum Business, dass im Wesentlichen, was ich gesagt, 20 Leute umfasst das Team und das, da muss einfach jeder wissen, was er tut. Alle Rädchen müssen ineinander greifen und auch die vielleicht vermeintlich nicht so wichtigen Sachen, eben auch der Koch, das muss halt alles funktionieren, dass man halt Leistung bringen kann. Und das aber über einen langen Zeitraum dafür, dass für, wie viel sind es, eben 10, 12 Rennen, du diese 3-4 Minuten wirklich Performance bringen kannst. Und ähnlich ist es ja
eh. Das Team halt auch gut zusammenspielen, weil wenn du jetzt 12 Rennen unterwegs bist, das ist doch echt viel Zeit, was man miteinander verbringt.
Ja.
Ich sehe die Leute viel mehr wie meine Family, glaube ich. Also viel mehr. Nicht glaube ich, sondern es ist Fakt.
Ja.
Das ist eigentlich meine zweite Familie.
So ist in einem Job auch, dass man die Leute einfach 40 Stunden, 50 Stunden in der Woche sieht.
Ja.
Dass alle gut zusammenarbeiten müssen für genau den einen wichtigen Termin, egal ob das jetzt im Sales oder was auch immer ist. wovon einfach dann der Erfolg vom Unternehmen abhängt. Und ist halt cool, wenn einem das gelingt, als jetzt bei euch als Teammanager und bei uns jetzt halt als Führungskraft, als Leader, dass einfach allen klar ist im Team, welchen wichtigen Beitrag sie bringen, gell?
Genau.
Finde ich schon cool. Ja.
Und da ist ja jeder super wichtig.
Ja. Sehr cool, sehr cool. Andi, wir haben am Schluss von unserem Podcast immer zwei berühmte Fragen. Und die erste darf ich stellen, das ist eh fast meine Lieblingsfrage. Hast du irgendwie so den einen biggest fail, wo du sagst, das habe ich mal so richtig verkackt? Und ich wünsche mir jetzt nicht eine Antwort, es gab viele Kleinigkeiten, wo ich was gelernt habe. Ich hätte jetzt echt gerne eine konkrete Geschichte, wo du mal so richtig, richtig daneben gegriffen hast.
Biggest fail, boah, das ist echt schwierig.
Ich weiß.
Gibt es ein paar Inspirationen? Was habe ich für eine biggest, ich habe schon so viel verhaut in meinem Leben. Boah. Ich weiß nicht, es sind oft so Sachen, also was gar nicht ganz schlimm ist für mich, ist, wenn ich was vergiss und so ohne Helm zum Start aufgefahren. Also sowas hat es schon gegeben. Ist aber noch rechtzeitig her. Der biggest fail, würde ich sagen, biggest fail ist bei mir Val di Sole 2022. Als erster qualifiziert, hat man Übungen ein bisschen verletzt gehabt vor der Quali. Aber trotzdem erster qualifiziert mit fast 4 Sekunden Vorsprung. Also war wirklich gefühlt unschlagbar das Wochenende. Und dann habe ich ein bisschen Schmerztabletten braucht eben wegen der Verletzung. Fahre zum Finale auf, zum Aufwärmen. Mechaniker geht zum Start und checkt die Startzeiten. Und ich denke mir, ja, Schmerztabletten muss ich noch nehmen, bevor jetzt die vom Training nachlässt. Und wollte da 400er Ibuprofen nehmen. Und dann habe ich in seinen Rucksack eingegriffen und habe da Tabletten gefunden und habe es mir reingehauen. Und dann kommt er zurück und holt mir die Ibu hin und sagt so, da ist deine Tabletten. Und ich so, wieso habe ich ja schon nicht genommen? Und dann war das aber die stärkste Schmerztabletten, was ich nehmen darf. Also es war Gott sei Dank kein Doping, aber ja, es hat mich beeinflusst. Mhm. Also ich habe dann gewusst, dass ich die Schmerztabletten genommen habe und ich habe gewusst, dass man das Zeug normal nicht so taugt. Sprich, hier war dann irgendwie so ein bisschen ja, Gaga im Kopf. Und dann bin ich Zweiter geworden. Und das war schon so ein Move, wo ich mir echt denke, sowas kann nicht passieren. Mhm. Aber ja, im Hitze des Gefechts ist es passiert leider.
Krass,
aber Gott sei Dank
war
es kein Doping, also kein Viagra vom Mechaniker reingekaut hat. Das wäre schlimm gewesen.
Ich möchte jetzt übrigens nicht wissen, warum du weißt, dass der Mechaniker Viagra dabei hat, aber
ja, steht aber Viagra auf der Dopingliste.
Deswegen wäre es jetzt
unmöglich. Wäre okay.
Aber ja, das war schon, also da habe ich mich brutal geärgert.
Okay, die zweitbeste Frage, passend zum biggest fail, ist natürlich, was ist dein biggest success? Was ist richtig, richtig cool gelaufen? Worauf bist du wahnsinnig stolz aus den letzten 3 Jahren?
Es waren echt viele Highlights, muss ich sagen. Aber ich glaube, es wird immer mein erster Sieg bleiben.
Mhm.
Es ist daheim passiert, im Lehrgang. Meine ganze Family war da. Das Wetter war schön. Die Wally Höhle hat auch gewonnen.
Mhm.
Und ja, es war einfach, ja. Unbeschreibbar. Unbeschreiblich ist es. Da stürzt mir immer fast noch die Gänse an, wenn ich mich einfühle. Das war, ja, nach so vielen Jahren Training, so vielen Verletzungen, alles drumherum. Eigentlich wollte ich schon aufgeben 2018 und wollte es eigentlich auf den Nagel hängen und dann trotzdem weiter trainiert. Immer wieder die größten Rückschläge gehabt und dann zahlt es sich halt endlich aus, nach 9 Jahren in der Elite. Das war schon echt ja, geiler Moment und bin ich echt stolz drauf, dass ich dort hingekommen bin. Weil es ja doch nicht die einfachste Geschichte war.
Finde ich eine super coole Story. Speziell, weil ich jetzt auch weiß, was da vorher alles passiert ist und zeigt halt auch, dass ein Durchhaltevermögen tatsächlich irgendwo hinbringen kann.
Auf jeden Fall. Wenn man was wirklich will, dann kriegt man das.
Mhm. Gänsehautmoment sehe ich nämlich genauso. Mega cool und ich glaube auch ein perfekter Abschluss. Lieber Andi, cool war's. Vielen Dank für deine Einblicke.
War
super spannend.
Danke, danke.
Hey Andi, danke, dass du mich mitgenommen hast in die Welt des Mountainbikes.
Danke euch.
Alright.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao. Ciao, ciao.